glaube, wenn man so eine Umfrage machen würde, wer ist die unbeliebteste Person in der Bibel? Ich vermute, Judas käme unter die Top 3. So mit dem Pharao von Ägypten, mit den Pharisäer und Schriftgelehrten und mit wem weiß ich noch. Er hat auf der ganzen Linie versagt. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann kommt es auf einmal so ganz überraschend. Judas wird sonst eigentlich nur genannt, wenn es um die Aufzählung geht, wen Jesus alles so als Jünger dabei hat. Und das Überraschende ist ja, Jesus hat ihn berufen. Er geht ungefähr 3 Jahre mit ihm durch die Gegend. Er hört alles, was Jesus sagt. Er sieht, wie er mit Menschen umgeht. Er erlebt besondere Augenblicke. Und dann erlebt er auch, wie Jesus sagt, das Reich Gottes steht vor der Tür. Und geht jetzt, freut euch darüber und glaubt an die gute Botschaft. Vertraut mir. Das alles erlebt Jesus, Judas mit. Er sieht, wie die Menschenmassen Jesus hinterherlaufen, wie sie an seinen Lippen kleben, wenn er vom Reich Gottes erzählt und sie kein Wort verpassen wollen. Er sieht, wie Jesus einzelnen Menschen die Hand auflegt oder ein Wort spricht und sie werden wieder gesund. Er erlebt mit, wie sie in höchster Not als Jünger im Boot sitzen und Angst haben vor dem Wind und den Wellen, weil sie drohen unterzugehen. Und er erlebt, wie Jesus diesen Sturm stillt und sie überleben. Judas ist genauso klug und genauso dumm wie all die anderen Jünger auch, die immer wieder kluge Fragen stellen und man dann doch den Eindruck hat bei ihnen, so ganz begriffen haben sie es irgendwie alle nicht. Es deutet nichts darauf hin, dass aus Judas mal Judas der Verräter wird. Man vermutet, dass Judas einen besonderen Hintergrund hatte. Sein Name Judas Iskariot lässt darauf schließen, dass er zu den Zeloten gehörte. Die Zeloten sind so eine Gruppe von Guerillakämpfern, die gerade versucht haben, in den Bergen die Römer immer wieder anzugreifen und diese zu vernichten, um damit das Reich Gottes wieder aufzurichten. Und mitten in seine Gruppe von Jüngern beruft Jesus den Judas, diesen Guerillakämpfer. Und gleichzeitig beruft er auch den Jünger Levi, der Zöllner war, der mit den Römern gemeinsame Sache machte. Und ich stelle mir mal vor, wie die zwei abends nebeneinander am Lagerfeuer sitzen und sich über die Politik in Israel unterhalten. Auf der einen Seite der Guerillakämpfer, der gegen die Römer kämpft, und auf der anderen Seite der inoffizielle Mitarbeiter. Das wird lebhaft zugegangen sein. Auf deutsche Verhältnisse umgedeutet ist es ungefähr so, als ob Olaf Scholz und Björn Höcke in einer Partei, in einem Team sitzen und mit diesen Gegensätzen aufeinanderprallen. Versuchen wir uns mal in die Situation von Judas hineinzuversetzen. Man kann vermuten, dass Judas gehofft hat, dass Jesus eine politische Revolution auslösen wollte. Einer, der die Römer aus dem Land vertreibt. Und es gibt Sätze von Jesus, die müssen ihn doch in diesem Denken bestärkt haben. Wenn wir zum Beispiel in Lukas 12 lesen, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Oder meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung. Und Jesus konnte die Massen ja begeistern wie kein Zweiter. Ich kann mir vorstellen, dass Judas gehofft hat, dass er die Menschen so begeistern kann, dass sie mit ihm in den Kampf gegen die Römer ziehen. Aber dann ist Jesus auf einmal so ganz anders. Immer wieder redet er davon, dass er leiden und sterben wird und dass er nicht mehr da sein wird. Dann kann man verstehen, warum auf einmal Judas enttäuscht ist, dass seine Erwartung überhaupt nicht von Jesus bestätigt wird. Das ist zumindest so die übliche Deutung, warum gesagt werden kann, dass Judas irgendwann mit Jesus nicht mehr klarkommt. Zu 100% sicher kann man sich dabei aber nicht sein. In den Evangelium wird aber wie aus dem Nichts auf einmal erzählt, dass Judas Jesus verrät. Und wir lesen plötzlich, danach ging Judas Iskariot, einer der 12, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Und es gibt es doch manchmal, dass Menschen Dinge tun, so mitten aus dem Nichts heraus, die von außen betrachtet völlig unverständlich sind. Nehmen wir die Situation in Freudenberg, wo zwei Mädchen ihre 12-jährige Freundin Luise aus völlig unverständlichen Gründen und in einer unfassbaren Situation umbringen. Oder ich muss an einen Feuerwehrkollegen denken, den ich früher kannte, der von jetzt auf gleich in seinem Ort alle Kontakte abgebrochen hat, weggezogen ist und keiner wusste monatelang, wo er war. Einfach alle Kontakte abgebrochen. Oder da verschwindet einer plötzlich von seiner Familie und keiner, die Frau und die Kinder wissen nicht, warum. Oder wir erleben, dass jemand, der immer freundlich und nett war, auf einmal völlig austickt wegen einer harmlosen Situation und man denkt sich, was geht in diesem Menschen vor? Und so geht es mir auch bei Judas. Es lässt sich nicht zu 100% erklären, warum er so handelt. Die Bibel deutet nur an, was oder wer Judas da geritten hat. Lukas erzählt davon, als einziger von den Evangelisten, dass Judas vom Satan ergriffen wurde, also von einer wieder göttlichen Macht. Aber das ist nur ein Hinweis. Das ist ja keine Erklärung dafür, warum Judas sich dazu hinreißen lässt. Ich finde, die wichtige Einsicht ist dabei, so können wir Menschen sein. Du und ich auch. Und die Bibel redet ja immer wieder von beiden, dass wir wunderbar geschaffen sind, einzigartig, kreativ, wunderbar von Gott gemacht. Und gleichzeitig berichtet sie davon, wie zerbrochen wir oft sind, dass wir Menschen zu unglaublichen Dingen fähig sind. Und je ehrlicher wir zu uns selber sind, müssen wir sagen, auch wir. Ich merke das bei mir, je älter ich werde, desto mehr nehme ich die Abgründe in mir wahr und merke, wozu ich fähig sein kann. Deswegen bin ich auch dagegen, dass wir uns zur Menschlichkeit schönreden. Ich bin dafür, dass wir das anerkennen und wertschätzen, welche Faszination und welche Schönheit jeder von uns in sich trägt. Aber dass wir zugleich auch sagen, auch in mir ist dieses Potenzial, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht will, die ich eigentlich verurteile. Ich finde es eben in diesem Lied, was wir zum Einstieg gesungen haben, ich laufe, ich falle, ich liebe, ich hasse, ich komme und verlasse, ich flüchte und bin doch umgeben von dir. Das drückt diese verschiedenen Seiten von uns Menschen in uns perfekt aus. Und ich muss an einen Evangelisten denken, der auf einer Veranstaltung erzählte, wie eine Frau sich darüber aufgeregt hat. Da hat auch wieder jemand irgendwie so ein Messerattentat gemacht auf einen Lehrer. Und dann sagt die Frau, das kann doch nicht sein, wie verrückt muss so ein Mensch sein? Und der Evangelist sagte nur, also bei mir hätte das gut auch passieren können in der Schule. Und dann sagte sie, aber doch nicht bei Ihnen, Herr Rudolf. Und er sagte, doch. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, bestimmt auch. Ich finde, es gehört zur Nüchternheit, wenn wir auf unser Leben schauen. Wenn wir auch die ganzen biblischen Berichte lesen, wozu Menschen fähig sind. Ich denke gerade an Jakob, der von seinen Brüdern verkauft wird. Und doch ist das nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Gott weiß es. Gott weiß, wie wir Menschen sind, und Gott baut auch den Plan von Judas in seinen großen Plan mit ein. Und da sitzen die Jünger beim Essen, sie genießen die Zeit mit Jesus. Und ich finde das immer sehr sympathisch, wird er ganz oft berichtet, dass Jesus mit vielen Menschen gegessen hat. Die Speisung der 4.000, die Speisung der 5.000, mit Zöllnern und Menschen, wo sonst keiner was mit zu tun haben wollte. Mit seinen Jüngern hat er viele Mahlzeiten verbracht und viele der wichtigsten Aussprüche sind ja von Jesus auch bei Mahlzeiten gefallen. Aber dieses Mal merken sie, irgendetwas ist anders. Jesus ist ernster. Die ganze Stimmung ist ernster. Er redet wieder davon, dass er ans Kreuz gehen wird für die ganze Schuld der Menschheit. So ganz fassen, verstehen, wie Jesus das meint, glaube ich, tun sie nicht. Sie merken nur, irgendwie ist es besonders. Und während sie bei Tisch sitzen und miteinander essen, erklärt Jesus plötzlich, einer von euch wird mich verraten. Bei der Einsetzung des Abendmahls, bei diesem historisch einmaligen Essen, selbst da kann das Böse nicht draußen bleiben, obwohl Jesus doch nur Stunden später so viel Leid erfahren muss. Und auch im engsten Kreis, im Kreis seiner engsten Freunde, mit denen er 3 Jahre durch die Gegend zieht, gibt es Menschen, die versagen. Und es wird deutlich, das, was Jesus am Kreuz tut. Wenn er die Schuld der ganzen Menschen von dir und von mir und von uns allen auf seine Schultern nimmt, dann ist dieses Kreuz wirklich nötig. Es ist nicht so ein Zusatzangebot, für die Leute, die es eben nicht geschafft haben. So nach dem Motto, es gibt ja so eine religiöse Elite, vielleicht die Pietisten aus der Stadtmission. Die schaffen das schon aus eigener Kraft und nur aus lauter Nettigkeit gegenüber allen anderen gibt es noch dieses Zusatzangebot. Nee, das Kreuz ist doch für uns alle nötig. Und auch hier ist doch nicht alles gut. Selbst unter denen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, die jeden Tag in der Bibel lesen und doch so viel wissen, was Gott eigentlich will und wie er sich das Leben denkt. Auch unter uns gibt es das doch, dass hier und da schlecht über den anderen geredet wird, dass man mit dem einen lieber nicht so gerne zusammen ist und ihm aus dem Weg geht. Und was wir uns manchmal an den Kopf werfen, ist auch nicht immer nur nett. Und die Jünger, sie spüren das. Und sie spüren, ich kann meine eigene Hand nicht für mich und mein Leben in die Hand nehmen. Vers 19, die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Das ist ja eine spannende Rückfrage. Dass alle ohne Ausnahme fragen, Jesus, doch nicht etwa ich? Ich hätte eher erwartet, die sagen, hey Jesus, was willst du denn? Ich werde dich doch nicht verraten. Aber alle nach der anderen fragen sie ihn, glaubst du, dass ich es bin? Und sie beteuern nicht ihre Loyalität, sondern sie sind einfach traurig und haben Angst davor, dass sie es sind. Und ich merke doch für mein Leben, ich bin Teil des Problems, auch wenn ich oft noch so gute Absichten habe. Und dann merke ich aber, welche Abgründe sich in mir auftun. Und wie ich das Gute, was ich tun will, eben nicht tue, sondern das Böse. Das ist die Lehre aus der Geschichte von Judas und deswegen ist das Kreuz wirklich nötig und es muss so kommen, wie es kommt. Und Jesus ist in Gethsemane, er hat nochmal gebetet, mit seinem Vater gesprochen, ihm seine inneren Ängste gesagt und dann kommen sie ihn holen, Vers 43. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Das Spannende an dieser Begegnung ist ja schon mal, Judas und Jesus, die reden nichts miteinander. Kein Wort. Blicke reichen. Judas, der irgendwie so zwischen den Stühlen saß, soll ich das wirklich, dieses Gute, was Jesus will, diese Nächstenliebe, diese Feindesliebe, soll ich das wirklich leben? Und auf der anderen Seite, ich will die Römer beseitigen, wo er immer zwischen diesen zwei Stühlen saß, jetzt auf einmal hat er sich für eine Seite entschieden. Und die Blicke treffen sich. Und Jesus, stell mir vor, wie Judas kam, dass er traurig und enttäuscht ihn angesehen hat. Dass er gedacht hat, es ist doch so gekommen, wie ich es ihm gesagt habe. Ich frage mich, wie ist Judas auf Jesus zugegangen? Mit versteinertem Blick? Wahrscheinlich reichten die Blicke, um die Situation zu erfassen. Und ausgerechnet mit dem Brüderkuss, dem innigsten Zeichen zwischen zwei Freunden, begegnet er Jesus und küsst ihn auf die Wange und macht damit deutlich, der ist es. Den müsst ihr gefangen nehmen. Das, was Judas in diesem Moment tut, baut Gott in seinen großen Plan zur Rettung der Welt mit ein. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Jesus die Stärke seines Gegners dafür nutzt, um Gottes Plan umzusetzen. Er redet von Feindesliebe. Er wird drangsaliert. Er lässt die Bosheit der Welt am eigenen Kreuz, am eigenen Leib sich austoben. Er hängt an diesem Kreuz und noch an diesem Kreuz sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Menschen, die Jesus töten, nutzt Gott für seinen eigenen Plan, um alle Menschen zu retten. Manche Menschen sagen, aber dann konnte doch Judas gar nichts dafür. Es war doch jemand nötig, der Jesus verrät, der ihn an dieses Kreuz bringt. Was soll man Judas eigentlich vorwerfen? Über diese Frage kann man ja Wochen und Monate miteinander diskutieren und von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Aber ich finde, aus meiner Sicht zumindest, erzählt die Bibel eine andere Geschichte. Judas trägt für das, was er hier tut, die volle Verantwortung. Weil er sich dafür entscheidet, bewusst dafür entscheidet, das zu tun. Und er nimmt bewusst das Geld an. Es ist seine Schuld. Und Jesus selbst sagt im Vers 21, der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren worden wäre. Judas trägt die volle Verantwortung und er trägt die volle Schuld für das, was er tut. Und auch wir tragen für unsere Entscheidungen, die wir immer wieder treffen, wo wir uns für das Böse entscheiden, tragen wir die volle Verantwortung, weil wir uns dafür entscheiden. Und da hilft es auch nicht, schön zu reden. Aber das Gute ist, dass wir immer wieder Vergebung erfahren dürfen. Und dass wir den Heiligen Geist um Veränderung bitten können, dass er uns von innen heraus verändert. Deshalb ist es gut, dafür können wir dankbar sein, dass Gott auch den Judas in seinen Plan mit einbaut. Wo es nichts schön zu reden gibt. Aber eins wird auch klar. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was Gott überfordert. Keine Schuld, kein Versagen, kein Scheitern, was für Gott zu groß wäre. Wenn Gott sogar das Scheitern von Judas einbaut, um diese Welt zu retten, dann gibt es aber auch nichts, was für dieses Kreuz zu stark wäre. Das Kreuz kann die ganze Schuld, alle menschlichen Abgründe, alles Kaputtmachende in dieser Welt tragen. Darauf lässt sich Jesus festnageln. Und davon leben wir bis heute. Ich finde ja, der Unterschied zwischen Judas und Jesus ist ja gar nicht so groß in ihrem Versagen. Denn beide versagen ja kläglich, als es gerade dann darauf ankommt, zu Jesus zu stehen. Aber Petrus hat den Weg im Gegensatz zu Judas zurückgefunden. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass Judas, nachdem er merkt, ich habe das Falsche getan, sich eben nicht an den Baum hängt, sondern zu Jesus zurückgeht, als dieser wieder auferstanden ist und sagt, es tut mir leid. Aber Judas bleibt in seinem Versagen stecken und bringt sich um. Und Petrus erlebt Vergebung. So wie auch wir immer wieder zurückkommen dürfen, wie Petrus, und wo keine Schuld, kein Abgrund in dir und in mir für dieses Kreuz zu groß ist. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Dafür dürfen wir danken. Und davon dürfen du und ich leben. Amen.